Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut. Den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit ganz herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause und zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen so richtig in entspannte Sommerstimmung gekommen seid. Jetzt an diesem Tage, an dem wir aufnehmen, haben auch die letzten Bundesländer ihre Ferien beendet. Mir hilft es immer so ein bisschen rauszukommen und mit dem Camper unterwegs zu sein, was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Aber man kann ja auch an anderen Orten die Augen nicht vor der Realität verschließen. Tatsächlich waren die letzten Monate stark geprägt von hitzigen politischen Diskussionen. Ich denke zum Beispiel an scharfe Debatten zum Recht auf Asyl, an rechte Mobs auf den Straßen, etwa beim CSD im sächsischen Bautzen, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähnlich wie die Nazi-Parolen auf Sylt. Immer wieder beziehen AktivistInnen und AntifaschistInnen die Zivilgesellschaft dagegen Position. Die Brandmauer scheint stabil, so möchte ich es mal sagen. Ob das unser heutiger Gast ähnlich einschätzt wie ich, das werden wir gleich erfahren. Er erhebt seine Stimme sozusagen hauptberuflich gegen Missstände, Rechtsextremismus, Diskriminierung, Rassismus. Hallo Yoshi von der Punkband ZSK. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist und ich will dich noch ein bisschen genauer vorstellen, damit die Menschen, die uns zuhören, ein besseres Bild davon haben, wer du eigentlich bist und was du machst. Du bist Sänger und Gitarrist der Band ZSK, mit der du seit Jahren auf der Bühne stehst. Gegründet habt ihr euch 1997 im schönen Göttingen, wo ich studiert habe. Heute zählt ihr zu den erfolgreichsten Punkbands Deutschlands. Parallel dazu habt ihr 2006 die Initiative Kein Bock auf Nazis ins Leben gerufen, die seitdem Jugend- und Aufklärungsarbeit gegen Rechtsextremismus leistet und von Bands wie den Toten Hosen, den Ärzten, Beatsteaks, Deichkind und Matzen unterstützt wird. Damit organisiert ihr unter anderem Konzerte und Protestaktionen und bringt Infomaterial zu Gruppen, Netzwerken und Einzelpersonen, die sich gegen rechts engagieren. Wie diese Arbeit genau funktioniert, das werden wir gleich erfahren. Und wenn ich da gleich mal nachfragen darf, lieber Yoshi, wo fühlst du dich in deinem Engagement gegen Nazis, gegen Rassismus eigentlich am wirksamsten? Als Musiker auf der Bühne oder mit den vielen Kampagnen, die ihr mit Kein Bock auf Nazis anstößt?
Oh, ich glaube, das hat sozusagen zwei Ebenen. Als Musiker, klar, da schreien wir das immer rum auf der Bühne. Und ich glaube, wir geben bei den Konzerten auch ganz vielen Leuten ganz viel Kraft, weil die haben dann spielen wir in Leipzig, ja, und dann kommen aus den ganzen umliegenden Orten irgendwelche Kids, die jeden Tag Stress mit Nazis haben oder mindestens einmal die Woche. Und die sind dann total glücklich, einen Abend mit Gleichgesinnten zu sein, wo man keine Sorgen haben muss und einen guten Abend haben kann und weiß, man ist nicht allein mit diesem Engagement. Das ist, glaube ich, was wir Leuten so geben können. Und wir sind für ganz viele Leute so ein Soundtrack für ihr Engagement. Das ist nicht nur Engagement gegen Nazis, sondern auch Leute, die sich für Tierrechte einsetzen oder gegen die Klimakatastrophe und so weiter. Das hören wir immer wieder. Das finde ich total schön, dass wir da als Musiker was beitragen können. Und mit der Kein Bock auf Nazis-Kampagne ist das eher so, dass wir da konkret irgendwie Gruppen helfen können, was zu reißen. Ne? Also dann meldet sich irgendeine kleine Initiative aus einem winzigen Ort und sagt, hier gibt es eine AfD-Kundgebung und wir wollen irgendwas machen und die haben sowas noch nie gemacht und die wollen loslegen, ne? Und dann geben wir so eine Starthilfe. Dann sagen wir, ey, passt mal auf, das funktioniert so und so und wir können euch helfen mit einem Posterdesign. Wir drucken die Poster und Sticker, wir schicken euch die und legt los. Ihr macht das, ihr seid gut, wir glauben an euch. Und das hilft ganz vielen total. Die sind dann überglücklich, dass die von uns diese Poster und Sticker geschickt kriegen, wobei man kann man ja auch sagen, ja, was ist das? Ja, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber für die bedeutet das ganz viel zu sehen, wir sind hier nicht allein in unserem kleinen Ort. Und ich glaube, das ist echt, ja, gerade in diesen Zeiten eine wichtige Sache.
Wir zeichnen am 9. September auf, deswegen ist natürlich klar, dass es im Moment ein kaum präsenteres und wichtigeres Thema gibt als die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Ein Drittel der Menschen in Thüringen, ein knappes Drittel in Sachsen, hat eine rechtsextreme Partei gewählt. Und auch wenn bis zur Ausstrahlung dieser Folge am 17. September noch ein bisschen Zeit vergeht, wollen wir den ersten Interviewblock mal nutzen für eine Einschätzung der Wahlen mit dir zusammen. Zunächst mal, was hat der Blick auf die Ergebnisse mit dir gemacht? Wie fühlst du dich nach den Ergebnissen der Landtagswahlen?
Weniger schlimm als gedacht. Also ich dachte, es ist wirklich ganz furchtbar, aber es ist einfach, es war ja allen klar. Wir haben ja alle die Umfragen vorher gelesen und deshalb war es für mich jetzt nicht so ein Schock. Und ja, es ist einfach eine Katastrophe und ein ganz schlimmer Tag für die Demokratie. Ich meine, man muss es wirklich, wenn man sich es ganz genau anguckt, das ist das erste Mal seit 1945, dass eine rechtsextreme Partei eine Wahl in einem Bundesland gewinnt. Das ist ein trauriger historischer Moment. Das ist einfach Fakt. Und das macht mir schon wirklich ganz große Sorgen und Angst. Und ich meine, ich bin aufgewachsen, da war das NPD, da ging es um die NPD, die waren das größte Problem. Aber es stand niemals wirklich zur Debatte, ob die NPD es mal in den Bundestag schafft, ne? Die saßen dann in zwei Landtagen, das war schlimm genug, aber das sind jetzt echt andere Zeiten und wir müssen damit umgehen und standhaft bleiben. Das fällt nicht immer leicht.
Also warst du nicht mehr groß überrascht von den Ergebnissen?
Nee, also wir wussten alle, was kommt. Was natürlich dann ganz spannend ist und war und ist die Auswertung. Welche Wähler sind wohin gewandert? Wie jung sind die Wähler der AfD? Und das ist halt auch alles Katastrophe, ne?
Genau, also du sagst es gerade junge Menschen haben ja übermäßig oft die AfD gewählt. In der Altersgruppe 18 bis 24 ist die AfD beispielsweise in Thüringen auf 38% der Wahlstimmen gekommen.
Ja, ich weiß.
Also da war ich auch so, dachte ich so, Leute, was ist mit euch, was ist mit euch los irgendwie? In einem ZDF-Interview hat ein Generationenforscher erklärt, dass die AfD von jungen Menschen, Zitat, nicht als unmittelbar rechtsextrem wahrgenommen wird. Die Partei sei inzwischen so normalisiert, dass sie von jungen Menschen nicht am politisch extremen Rand verortet wird. Nimmst du das selber auch so wahr im Kontakt mit Jugendlichen? Mit Kein Bock auf Nazis arbeitet ihr ja gerade daran, auch junge Menschen politisch zu aktivieren. Gegen rechts, wie ist da dein Eindruck?
Also ich glaube, dass was du da zitierst, was diese jungen Leute sagen, das täuscht so ein bisschen, weil ich glaube einfach, der politisch-moralische Kompass hat sich in den letzten 10 Jahren verschoben. Das ist das Problem. Was früher als ganz klar rechts oder rechtsextrem wahrgenommen wurde in der Gesellschaft, ist jetzt schon sagbar und völlig okay. Mhm. Und das hat angefangen mit dem Sarrazin-Buch, wo Sachen, die man vorher nie in einer Talkshow hätte sagen können, wo alle gesagt hätten, sag mal, das kann doch nicht sein, ist doch nicht ihr Ernst, ist jetzt völlig normal und mainstreamig geradezu. Ich glaube, das ist das große Problem, dass ganz klar rechtsextreme, rassistische, antisemitische Aussagen so als ist doch auch nur eine Meinung dargestellt werden. Und da beginnt dann das Problem, ne? Und ja, die AfD schafft das schon sehr gut, sich als irgendwie cool und darf man doch noch mal sagen, darzustellen. Und das kommt bei manchen Jugendlichen halt durch. Ich meine, man muss sich anschauen, wie es auf TikTok zum Beispiel aussieht, ne? Das wichtigste Medium für super, super viele junge Leute. Und die AfD ist da maximal überrepräsentiert. Maximal. Und das führt dann genau zu sowas.
AfD hat auf TikTok mehr Follower als alle demokratischen Parteien zusammen. Ja. Das ist was, was mich auch, also nicht ganz überrascht hat, aber schon ziemlich geschockt hat, als ich das erste Mal gelesen habe. Was glaubst du, könnten probate Mittel sein, um junge Menschen aufzuklären und zu erreichen? Vielleicht auch gerade über Social Media? Oder kann man da nicht mehr viel ausrichten?
Es ist auf jeden Fall ganz schwierig, da junge Leute zu erreichen, die sich eh schon in einem rechten und rechtsextremen Umfeld richtig bewegen, ne? Wie soll man die da rauskriegen? Was wir mit Kein Bock auf Nazis versuchen, ist halt einen Grundkonsens bei jungen Leuten herzustellen, dass, also so ganz low level, Nazis sind scheiße, Rassismus ist nicht okay, dass man das erreicht. Und ich glaube, das ist ein ganz junger Mensch, der nie im Leben geht ja zu irgendeinem Infostand, egal von welcher Partei oder Gruppe, und liest einen Flyer und sagt, ach, wunderbar, die haben ja recht, na dann mache ich das. Aber wenn jemand in seinem Freundeskreis, seiner Peer Group, es sozusagen Usus ist zu sagen, ey, die AfD, das sind doch Arschlöcher, das funktioniert, glaube ich, so Leute mitzunehmen. Und das funktioniert viel über Musik, Freundeskreise, Gefühle, sowas. Und das nutzt ja die AfD sehr geschickt auf TikTok und so, dass vieles da auch gar nicht in erster Linie um Politik geht, sondern so um so Gefühle, so, ja, die Grünen, die sind, die nehmen dir was weg oder so. Und ich glaube, da muss man reingehen und so einen Grundkonsens herstellen wieder. Und das versuchen wir halt, wenn wir mit unserer Kampagne bei Rock am Ring, Rock im Park sind oder große Bands auf der Bühne unser Shirt tragen und vielleicht sagen, hier, übrigens, wir finden auch, dass Rassismus nicht klar geht. Und wenn dann möglichst viele junge Leute das sozusagen mitnehmen und sagen, ja, das ist doch richtig so, dann hat man eine Chance. Aber es ist gerade alles sehr, sehr schlimm auf jeden Fall.
Es ist alles sehr, sehr schlimm und es ist ja auch nicht einfach, den Rechtsruck nur auf die AfD zu beschränken, weil ja auch gerade Parteien aus der sogenannten Mitte wie CDU, SPD, FDP, die Standpunkte der AfD auch so ein bisschen ja normalisieren, wenn sie sagen, wir fordern Asylrechtsverschärfungen und wir wollen Sozialleistungen kürzen, anstatt Reiche zu besteuern beispielsweise. Sind es aus deiner Sicht nicht auch diese Parteien, die wortwörtlich nach rechts rücken, während die AfD schon immer am rechten Rand war? Und welche Verantwortung tragen die demokratischen Parteien in der Situation?
Ja, das ist halt immer die Frage. Ne? Macht es Sinn, wenn die CDU da im rechten Lager sozusagen um Stimmen buhlt, indem sie nach rechts rückt und solche Sachen mitnimmt und dann zumindest der AfD noch Stimmen abjagen kann? Oder ist es eine Katastrophe, wenn die CDU sich von der AfD nach rechts treiben lässt? Ne? Da haben sich schon 1000 Wissenschaftler den Kopf drüber zerbrochen. Ich sag mal, in Sachsen hat es der CDU ja nicht geschadet. Die sind ja gut damit gefahren, haben ein super Ergebnis wieder eingefahren. Da war ich ehrlich gesagt überrascht, weil man sagt ja oft, die CDU rückt nach rechts, aber die Rassisten wählen am Ende doch das Original. Zumindest in Sachsen war das nicht so, aber das müssen halt wirklich irgendwelche super schlauen Wissenschaftler mit sehr vielen Analysen an der Uni klären. Also ich glaube grundsätzlich, es wird sehr, sehr viel mit Emotionen und Bildern gespielt. Und in der heutigen Zeit gibt es unfassbar viele Bilder, Videos von allem. Hinzu kommt inzwischen die ganzen AI-generierten Sachen. Ne? Und wenn du dann irgendeinen Vorfall hast, ne, wie Solingen, wo irgendein Islamist auf einem Volksfest Leute absticht, das kann man heutzutage unfassbar im Netz ausschlachten, diese furchtbaren Bilder, und das immer, immer dazu sagen, ja, und hier, der hätte abgeschoben werden müssen, und da seht ihr es doch, und ihr grünen Verharmloser. Und da kommt man schwerlich gegen an. Es ist letztendlich alles ein Kommunikationsproblem, weil man mit, oder um es so zu sagen, Nazis und Rechtsextremisten bieten immer auf ein sehr komplexes gesellschaftliches Problem eine einfache Lösung. Das kann man sehr gut bildlich und in Sharepix und so weiter ganz easy bringen. Während schlaue, coole, linke, liberale Leute das Problem komplexer sehen. Aber das zu vermitteln und zu erklären, ist einfach schwierig. Also ich würde es mir so wünschen, dass Leute mehr zuhören würden und es einfacher wäre, Leuten was zu erklären. Ne? Ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele Leute in dieser Welt, aber natürlich auch in Deutschland, haben eine wahnsinnige Angst. Ne? Es ist die ganze Zeit Angst. Die Grünen nehmen uns die Toiletten weg. Die Grünen wollen mir mein Auto nehmen. Die Liberalen zwingen mich, kein Fleisch mehr zu essen. Also eine völlig irrationale Angst, die aber ganz doll geschürt wird. Und muss man auch sagen, ganz viele linke Parteien, auch konkret die Linke, hat bisher keine gute Antwort darauf. Wie erklärt man den Leuten? Pass auf, es passiert dir nichts, nur weil irgendjemand in einem männlichen Körper geboren ist und dann aber gemerkt hat, er ist eigentlich eine Frau. Es passiert dir nichts. Das macht diese Person. Und es wird dir nichts passieren dadurch. Ne? Und das ist halt schwierig zu erklären in das geht nicht in einem Sharepick, wo drauf steht, Messerstecher abschieben. Das ist nicht so einfach. Und Leute stehen halt in dieser sehr komplexen heutigen Welt auf einfache Lösungen. Und da geht die rechtsextreme Ideologie genau rein.
Ich meine, Anfang des Jahres hat man noch den Eindruck gehabt, dass die demokratische Zivilgesellschaft ziemlich stark ist bei den ganzen Demonstrationen. Jetzt waren die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen ein herber Schlag für viele. Du hast gerade gesagt, die haben alle noch nicht so richtig das Rezept gefunden, wie man dagegen angehen muss. Hast du eine Idee, was getan werden müsste, um linke progressive Ideen populär zu machen?
Große Frage. Da können wir wahrscheinlich jetzt eine ganze Podcast-Serie zu machen mit 20 Folgen. Da sind wir wieder da bei dem Thema. Es liegt an der Kommunikation. Ne? Wie zeigt man, wie bringt man Positivbeispiele, wie erklärt man den Leuten, dass ein gemeinsames Zusammenleben ohne Hass und ohne Ausgrenzung funktionieren kann und was auch die Vorteile davon sind. Ne? Und das muss mehr sein als dieses, was manchmal Leute als Argument bringen. Ja, wenn alle Ausländer nicht da wären, könntest du auch deinen Döner nicht mehr kaufen. Also das reicht nicht aus. Das ist schon sehr viel komplexer. Ich glaube, man muss Wege finden, wie man Leute dazu kriegt, ein bisschen zuzuhören. Und das ist ja das, was wir machen mit Kein Bock auf Nazis. Indem wir diese Bands haben, die sich dann mal öffentlich aussprechen für uns oder sagen wir für eine offene Gesellschaft gegen Rechtsextremismus, denen wird halt zugehört. Und wenn meine Lieblingsband was Schlaues sagt, ist die Chance, dass da jemand sagt, ja, dann höre ich denen mal zu, weil ich vertraue denen. Es ist ja auch dieses Misstrauen gegenüber der Demokratie, was gerade ganz doll ist, dieses Ablehnen. Da frage ich mich immer, ey, wenn ihr so gerne eine Diktatur habt, geht doch mal einen Tag nach Russland. Ja, hier schreien immer alle rum, ich darf meine Meinung ja nicht mehr sagen. Naja. Mann, da frage ich mich, bist du bescheuert? Geh einen Tag nach Russland und stell dich auf die Straße und sag deine Meinung. Da bist du schneller im Gefängnis, als du Papa sagen kannst. Die Leute wissen halt überhaupt nicht zu schätzen, was hier eigentlich Phase ist. Ne? Also wie gut wir es hier haben, dass man, also selbstverständlich habe ich sehr viel an dieser Regierung und unserer Gesellschaft zu kritisieren, aber insgesamt geht es uns hier wahnsinnig gut und man kann sehr viel tun. Und dieses Ganze, wir leben ja in einer Diktatur, ist crazy, aber die glauben das ja wirklich, diese Leute. Ne? Und wie man das aus denen rauskriegt, es ist schwer.
Hast du, wenn wir über Kommunikation sprechen, auch das Gefühl, dass es ein bisschen mehr Zeit ist für ein bisschen mehr Haltung im Journalismus, also dass auch Leitmedien von Öffentlich-Rechtlichen bis hin zu Spiegelzeit und Co. Sich da mehr positionieren müssen und deutlich machen müssen, wenn sie beispielsweise rechte Narrative, also ich habe so das Gefühl, dass so vor 10 Jahren Dinge irgendwie da waren das noch rechte Narrative und heute ist das so übernommen worden, gerade mit Ängsten und die nehmen dir den Arbeitsplatz weg und solche Geschichten. Braucht es da mehr Einordnung von großen journalistischen Medien?
Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass nach der Selbstenttarnung des NSU sich im Journalismus ganz viel positiv getan hat. Also ist mit Sicherheit noch nicht alles super, aber es wird viel mehr hingeguckt, es wird viel mehr aufgepasst und ich habe das Gefühl, es kommen viel öfter inzwischen auch die Betroffenen zu Wort. Weil es wird ja immer wahnsinnig viel über die Täter berichtet und Täterinnen, vor allem im Fall von NSU mit Schäpe. Aber das haben wir ja als Linke immer kritisiert, dass die Stimmen der Betroffenen immer gar nicht gehört würden. Und das hat sich schon auf jeden Fall geändert. Es gibt super, super viele echt gute Reportagen und Berichte und Interviews mit Leuten, die nicht nur von Gewalt, sondern auch einfach von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Das finde ich total schön. Und es gibt inzwischen viele Medien, die ja auch ganz bewusst bei den Worten ganz toll aufpassen. Wie geht man mit der Klimakatastrophe um und so weiter? Wie bezeichnet man die? Ist das der Klimawandel oder ist es die Klimakrise und so? Und auch die Diskussion um, schreibt man nun die Flüchtlingswelle oder nicht und so, das gab's ja schon. Aber selbstverständlich ist da noch Luft nach oben und ich würde mir ab und zu mal bei irgendwelchen Zeitungen wünschen, dass irgendein scharfer Kommentar nochmal überdacht wird, ob der wirklich sein muss, ob man da nicht die AfD direkt in die Karten spielt.
Nach diesen Themen spielen wir eins unserer Spiele, nämlich die Schnellfragerunde. Wir haben 90 Sekunden Zeit. Ich stelle dir so viele Fragen wie möglich in dieser Zeit und du darfst dann ganz kurz antworten. Los geht's.
Was, ganz kurz, was heißt ganz kurz? Ein Wort oder ein
Satz? Das ist nicht festgelegt, aber genau. Also du darfst auch gerne mehrere Wörter sagen, aber eben kurz.
Ja.
Genau. Okay, los geht's.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Welche Band, welcher Song steht in deiner Playlist gerade ganz oben?
Rancid, Outcome the Wolves, das ganze Album. Wahnsinn.
Welches Instrument würdest du gern können?
Klavier.
Was sagst du wirklich häufig?
Bier.
Was hättest du besser nie begonnen?
Musik machen.
Deine Botschaft für dein älteres Ich?
Alles richtig gemacht.
Was langweilt dich?
Wenn ich nichts zu tun habe, also ich brauche immer direkt ein Ziel.
Wem gegenüber hast du Vorurteile?
Höcke.
Wann hast du dich das letzte Mal geirrt?
Oh, das passiert mir ständig. Jetzt in Athen, als wir letztens in Athen gespielt haben. Ich dachte, da kommt keiner, aber es waren 4000 Leute da, es war geil.
Geil. Und fällt es dir leicht, Fehler zuzugeben?
Nein.
Was hast du zuletzt Schönes geschenkt bekommen?
Auch Bier, griechisches Bier. Also die sind ja sehr gastfreundlich. Das war cool.
Wen bewunderst du?
Das ist schwierig. Gibt so viele. Die schlauen Reden von Subkommandante Markus.
Was willst du mehr als alles andere?
Oh, die Welt ein Stück besser machen. Es macht mich so traurig alles manchmal.
So. Schon geschafft. Sehr gut. Was war das in Athen mit 4000 Leuten? Das klingt ja mega geil.
Ja, wir wurden ja eingeladen, in Athen zu spielen. Und wir dachten, naja, kennt uns ja keiner. Und die haben immer gesagt, doch, doch, die Leute kennen euch hier. Deutsche Texte kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann waren wir da. Und das ist so ein riesen Amphitheater, wo so 5000 Leute reinpassen. Und wir standen da und haben gesagt, was sollen wir hier? Wann spielen wir? Nachmittags? Und die so, nee, ihr seid Headliner heute Abend um 23:30 nachts. Und wir so, ey, das können wir doch nicht machen. Wer soll denn das gut finden? Und dann war es so. Und die Leute sind völlig durchgedreht. Und die singen dann ganz viel mit und haben sich unfassbar gefreut, dass wir da sind. Und es war ein völlig verrückter Abend. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich vor 10 Jahren mal so einen Song schreibe, der weltweit super berühmt wird und die dann da alle durchdrehen. Das war cool. Wirklich total der Gänsehautmoment. Wunderschön.
Euer letztes Album, Hassliebe, das ist 2023 erschienen, wurde als Soundtrack für alle angekündigt, die sich trotz finsterer Zeiten nicht entmutigen lassen. Also ein Album zum Durchhalten. Wie gelingt dir das? Was hält dich selbst und euch als Band und Engagierte oben?
Ja, ich denke auch manchmal, die Welt ist ja so krass, dass man eigentlich die ganze Zeit nur verzweifeln könnte. Andererseits, wenn wir jetzt einfach aufgeben und nichts mehr tun, ja, was würde das helfen? Ich will wenigstens es versucht haben. Das ist so mein Anspruch, dass wir wenigstens versucht haben, irgendwie was zu ändern. Ich will im Nachhinein mir nicht, dass meine Kinder später sagen, ja, und was habt ihr gemacht, als die Scheiße am Dampfen war? Wo wart ihr denn dann? Ich kann sagen, ja, wir haben wenigstens ein paar Sachen versucht und dann sehe ich auch immer, wie viele Leute da auch noch draußen sind und was Gutes tun. Also ich fühle mich da nicht allein, sondern wenn man sich umguckt, sieht man so viel Leute, die immer noch stabil bleiben und nicht aufgeben und weitermachen. Und das macht mir dann auch wieder Mut. Und ich mache dann auch wieder irgendwelchen ZSK-Fans Mut. Kreislauf.
Sehr gut. Thüringen und Sachsen wurde schon gewählt, Brandenburg steht kurz bevor und ihr wollt mit Kein Bock auf Nazis einen konkreten Beitrag im Vorfeld der Wahl leisten. Kannst du mich und unsere HörerInnen mal mitnehmen, was es mit der Großkundgebung samt Konzerten am 21. September in Potsdam auf sich hat? Das ist ein Tag vor der Wahl in Brandenburg.
Genau, wir dachten, wir machen ein richtig dickes Ding und wenn wir sagen, wir machen was Großes, dann machen wir was wirklich Großes. Und jetzt machen wir da eine Riesenkundgebung mit Live-Konzert. Wir spielen da Matzen, Sportfreunde Stiller, Haskara und noch viele andere. Es gibt nachmittags so ein Familienprogramm und abends dann Bands und ganz viele Redebeiträge. Und das wird, glaube ich, ein riesengroßes, ganz tolles Zeichen der Zivilgesellschaft. Wir werden die Wahlen wahrscheinlich nicht damit retten, aber wir haben es dann wenigstens versucht und nochmal alle auf die Beine gebracht. Und sowas hat ja auch immer eine Strahlkraft über Brandenburg hinaus, ne? Also ich glaube schon, dass das auch Leute in München und sonst wo mitkriegen und denken, ja, cool, da sind so viele Leute und das wird das zentrale Riesenevent vor der Wahl dort von der Zivilgesellschaft. Und wir hoffen, es hilft so ein bisschen, dass mehr Leute einfach wählen gehen und demokratisch wählen. Keine Ahnung, ob wir am Ende einen halben Prozentpunkt damit der AfD noch abjagen. Mich würde es sehr freuen.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Kein Bock auf Nazis steht ja hinter dieser Großveranstaltung. Wieso habt ihr als Band damals überhaupt den Impuls gehabt, die Initiative aufzubauen?
Ja, das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen, aber zu diesem Zeitpunkt 2006, 2007, da war einfach das Thema Rechtsextremismus in den Medien kaum präsent. Ne? Das war fast ausschließlich ein Thema für die radikale Linke und irgendwelche Punkbands und so ein paar Fachmagazine, aber da hat keine große Zeitung irgendwie regelmäßig und viel oder tief investigativ über Rechtsextremismus geschrieben. Und wir hatten das Gefühl, dass das trotzdem wichtig ist, weil auch bis dahin schon hunderte Tote seit 1990 es gab durch rechte Gewalt. Und wir wollten aber nicht irgendwie die 100. Antifa-Kampagne machen, sondern unsere Idee war ganz konkret, wir wollen Leute erreichen, die nicht im linken Jugendzentrum ganz Tag rumhängen, die keinen Anschluss an so klassische linke Szene haben. Und die erreicht man eben am besten über gute Musik. Und dann haben wir halt die Toten Hosen und die Ärzte gefragt, mit denen sind wir ja befreundet. Hier, wir haben da so eine Kampagne geplant, habt ihr Lust, uns da zu unterstützen? Und das ging dann alles ganz schnell. Und dass das mal so riesig werden würde wie jetzt, ne? Wir haben 8 feste Mitarbeiter, wir haben jetzt für die Wahl mehr als 1,5 Millionen Flyer, Sticker und Poster gedruckt. Und das ist ein Riesending. Das hätte ich damals natürlich nie geahnt.
Hat sich da auch die Ansprache oder die konkreten Ideen, haben die sich geändert in der Zeit seit 2006?
Ja, absolut. Ne? Ich meine, damals gab es keine AfD, es gab keine relevante, gesellschaftlich akzeptierte Partei, die rechtsextreme Themen in die Presse gebracht hätte. Ne? Da gab es die NPD und die bestand ja zum sehr großen Teil aus militanter Nazi-Szene. Also unser größtes Problem damals war wirklich ganz konkret Nazi-Straßengewalt. Dieser ganze Teil der neuen Rechten gab es damals auch schon mit Junge Freiheit als Sprachrohr und so, aber die hatten keine gesellschaftliche Strahlkraft. Das ist jetzt eine ganz andere Situation, wo diese ganz blanke Nazi-Gewalt auf der Straße gar nicht mehr so ein Riesending ist, zum Glück. Ich hoffe, es wird es nicht wieder die nächsten Jahre. Aber die Strahlkraft von sowas wie AfD und der neuen Rechten ist ja immens gerade wirklich. Wie die im Grunde jede Talkshow das Thema vorgeben, ist einfach furchtbar.
Was ist euer größter Erfolg mit Kein Bock auf Nazis bisher? Worauf bist du stolz?
Ich denke insgesamt einfach, wie groß die Kampagne geworden ist, wie viel Kontakte wir inzwischen haben und wie viel wir bewegen können. Das kann man gar nicht an einem so einem Moment festmachen, sondern eher, wenn wir jetzt eine Sache anpacken, haben wir ganz andere Mittel und eine andere Reichweite als damals, um Sachen zu unterstützen und groß zu machen. Das ist schon irrsinnig. Wir haben irgendwie 130.000 Instagram-Follower, einen riesigen Newsletter. Wir können so richtig Alarm machen, wenn wir wollen und haben schon ganz viele so, keine Ahnung, dann haben wir irgendwie Amazon dazu gebracht, irgendwelche Nazi-Artikel aus dem Sortiment zu nehmen, bei eBay. Wir fliegen mit einem Flugzeug mit einem riesigen scheiß AfD-Banner über einen AfD-Parteitag. Wir können so richtig Dinge anstellen, die früher überhaupt nicht möglich gewesen wären.
Es ist ein guter Moment für unseren Veto-Moment. Da bitten wir unsere Gäste immer, einen Moment mit uns zu teilen, der sie inspiriert hat. Also etwas, wo jemand für dich Mut bewiesen hat oder widersprochen hat, auch du selbst sein Veto eingelegt hat oder sich aktiv für eine Sache eingesetzt hat. Das kann etwas sein, was gerade erst passiert ist, kann aber auch schon ein bisschen zurücklegen. Also was dir einfällt, ein Moment des Widerstands oder Protests, der dich berührt hat und der dir in Erinnerung geblieben ist und bleiben wird. Fällt dir da was ein?
Dann ganz viel fällt mir da ein, aber
warte, ich musst du jetzt auswählen, was du erzählen kannst, und ich schieße unseren Jingle ab.
Boah, ganz schön mutig. Dein Veto-Moment.
Also, zu den Anfangszeiten, wo es diese autonomen Nationalisten gab, ne, diese neue Nazi-Strömung, die so ganz wahnsinnig gewalttätig und so waren, da gab es sehr viele Angriffe von denen auf Linke oder vermeintliche Linke, also alles, was die als links gesehen haben. Da gab es in Hessen einen Angriff auf ein linkes Jugendcamp. Da sind die Nazis nachts auf den Zeltplatz und haben Zelte kaputt gemacht und Leute verprügelt. Und da lag ein junges Mädchen in einem Zelt und die Nazis haben mit einem Klappspaten auf sie eingeschlagen und ihren Kopf halb zertrümmert, und die wäre da echt beinahe draufgegangen. Das haben wir damals so in den Medien natürlich verfolgt und war alles ganz schlimm und wir dachten, oh Mann, ey. Und Jahre später Jahre später hat sich genau dieses Mädchen bei uns gemeldet und gesagt, hier, ich wollte euch nur mal sagen, der Prozess läuft halt gegen die Nazis und sie muss da jeden Tag jetzt hinfahren gerade und die Täter wieder treffen im Gericht. Und das ist ja wirklich, du triffst einfach Leute, die dich beinahe umgebracht haben.
Ja.
Das ist sehr, sehr hart, und ich war selbst nicht, also ich wag gar nicht mir das, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nie in der Situation war, zum Glück. Aber ich stelle es mir extrem schlimm vor und sehr traumatisch. Und die hat uns dann geschrieben, sie wollte sich nochmal bedanken für unsere Musik, weil sie jeden Tag auf dem Weg ins Gericht im Auto diese Lieder gehört hat und ihr das so Mut gemacht hat, immer diesen Tag durchzustehen. Und da dachte ich so, boah, Wahnsinn.
Alter, ja.
Ja, das war wirklich, dachten wir, krass. Also, und da dachte ich mir so, ja, wie gut ist das, dass wir irgendwann mal irgendwelche Songs geschrieben haben, die Menschen in so einer super schweren Situation irgendwie helfen können. Das ist genau sowas, wo ich ganz froh bin, dass wir diese Musik machen und Leuten damit irgendwie was geben. Das wäre mein Moment. So ein bisschen um die Ecke gedacht, aber genau. Also wie stark sie da war, diesen Prozess durchzustehen, sehr beeindruckend und sehr gut.
Ja, das ist wirklich ein ganz toller Moment. Unter dem Dach von Kein Bock auf Nazis habt ihr ein weiteres Teilprojekt aufgebaut, womit sich die Brücke zu deinem Dasein als Musiker schließt, nämlich Protest Sounds. Kannst du kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
Sehr gern. Das ist unser Musiknetzwerk, weil es melden sich, was super schön ist, immer ganz viele Bands bei uns, die auch als Band Flagge zeigen wollen. Ne? Die wollen bei ihren Konzerten und so immer klar machen, wir sind gegen Nazis und das ist uns wichtig. Und dann haben wir angefangen, speziell für Bands sozusagen eine Plattform zu schaffen. Die können sich bei uns bewerben und dann kriegen die ein Banner und eine Spendendose und Material von uns und nehmen das mit auf Tour. Und das ist total schön, weil die Bands sich dann inzwischen auch untereinander verabreden. Dann macht manchmal die eine Band in ihrer Stadt ein Konzert, lädt die anderen Protest Sounds Bands ein und dann machen sie es andersrum bei einer anderen. Und bei uns melden sich auch ganz oft Leute, die eine Kundgebung machen gegen Nazis und dann eine Liveband haben wollen. Und dann bringen wir immer unsere Bands mit dieser Kundgebung zusammen. Wir kriegen dann alle Infos, wann, wie, wo, gibt es irgendwie Fahrtkosten und so, und dann leiten wir das an alle unsere Bands weiter und dann können die sich da melden. Das ist voll die schöne Möglichkeit, um Leute zu vernetzen und diese Kulturszene mit der Polizszene, wenn man so will, oder mit Politik zusammenzubringen. Das macht mir sehr viel Spaß und ist, glaube ich, eine sehr gute Sache.
Du hast gerade gesagt, es melden sich ganz viele Bands. Also es ist nicht schwierig, Leute für dieses Netzwerk zu gewinnen, weil du selber auch ja in einem Interview mit der Taz mal gesagt hast, dass du dich als Künstler noch nie so bedroht gefühlt hast wie jetzt.
Nö, das ist kein Problem.
Cool.
Also die sind da alle straight und gut und ja.
Warum denkst du, dass es wichtig ist, dass MusikerInnen sich zunehmend positionieren und engagieren? Wir haben vorhin schon über Kommunikation gesprochen und darüber, dass es wichtig ist, dass so Vorbilder sich positionieren. Inzwischen machen das auch echt große KünstlerInnen wie Herbert Grönemeyer, sogar Helene Fischer hat sich positioniert. Parallel dazu geht ihr mit ZSK, aber auch die Beatsteaks und Feine Sahne auf Clubtouren im ländlichen Raum, um jungen Menschen Mut zu machen. Spielt dieses Jahr zum Beispiel noch in Amberg, in Bayern, im thüringischen Sonneberg und in Saalfeld. Warum ist es so wichtig, dass eben große und auch kleinere Bands sagen, hier, das ist meine Position? Und was kann dieses Statement dann eben auch erreichen?
Grundsätzlich glaube ich, oder würde ich mich nicht anmaßen, irgendwie einzufordern, dass alle Bands mega politisch sein müssen. Ganz klar. Ich meine, es ist Kunst. Ja, jeder kann machen, was er oder sie da möchte, völlig klar. Aber ich denke auch, man muss die Zeichen der Zeit einfach gerade mal erkennen. Es ist gerade wirklich ganz schlimm und ganz bedrohlich. Und ich freue mich deshalb immer über jede Band, jede Künstlerin, jeden Künstler, der ab und zu von mir aus da mal so Flecke einschlägt, um einmal für alle klarzumachen, auf welcher Seite stehe ich hier eigentlich? Wo bin ich, wenn's brennt? Das würde ich mir von noch viel mehr wünschen. Und auch, ja, dass die Beatsex so eine AZ-Tour machen und Feine Sahne Fischfilet ständig irgendwo da sind, wo es richtig brennt, finde ich super gut. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Bands machen, weil man könnte das auf mehr Schultern aufteilen. Ich habe das Gefühl, das sind derzeit immer dieselben, die das machen. Stell dir vor, die wichtigsten oder nicht die wichtigsten, aber sagen wir mal 20 echt große Künstler und Künstlerinnen in Deutschland würden sagen, passt auf, wir setzen uns an einen Tisch und jeder sagt, 2 Shows im Jahr machen wir an einem kleinen Ort, wo es richtig nötig ist, die Leute dort zu unterstützen, dass die einen guten Abend haben, wo alle Engagierten kommen, alle gut feiern können, sich vernetzen können, Kraft tanken können. Dann hätte man 40 solcher Konzerte im Jahr, 40 Veranstaltungen, was man damit anstellen könnte. Und es müsste nicht Feine Sahne Fischfilet und wir irgendwie Dutzende dieser Shows machen, sondern man könnte sagen, jeder macht 2 und wir schaffen damit unglaublich viel. Und dann kann man auch ruhigen Gewissens sagen, die 2 machen wir und wir schaffen nicht irgendwie 1000 Sachen. Das fände ich spektakulär gut. Also, wenn hier jetzt Künstler zuhören, das wäre die Chance. Genau, sowas fände ich gut. Also ich habe das Gefühl, man müsste das Gewicht auf mehr Schultern aufteilen. Das würde allen helfen und voll gut, ja. Und das müsste auch über alle Genre- und Inhaltsgrenzen hinweggehen. Ich finde zum Beispiel super, dass Shi Agu da sich jetzt auch öfter geäußert hat und auf einer Kundgebung gegen Nazis aufgetreten ist. Ja, deine Texte, es ist mit Sicherheit nicht alles meins und mit Sicherheit nicht alles super cool Vogue PC, ja. Aber es sind einfach richtig schlimme Zeiten. Und ich finde, in dem Moment muss man auch mal 5 gerade sein lassen und sagen, es ist trotzdem gut, dass er sich dahin stellt und seinen Fans sagt, ey, wir feiern hier total und wir haben bescheuerte Texte, aber bei Nazis hört der Spaß auf. Ja, ja, so ist es doch. Und da muss ich auch sagen, ist mir so eine, darf ein Künstler nun sein T-Shirt ausziehen oder nicht, Diskussion. Ist alles gut, kann man alles führen, ist wichtig. Aber in dem Fall wäre es mir sozusagen scheißegal. Es brennt da gerade an jeder Stelle. Ich würde nicht irgendeinem Künstler jetzt sagen, ey, du sollst nicht bei dem Konzert gegen rechts auftreten, weil der Schlagzeuger zieht ja immer mal sein T-Shirt aus. Was? Ja. Das ist nicht die Zeiten dafür jetzt gerade. Heißt nicht, dass man da nicht drüber reden sollte, ne? Aber jetzt müssen einfach alle mal zusammenstehen. Das würde ich mir wünschen.
Was ist das, für Feedback, was ihr bekommt, wenn ihr als Band gerade im ländlichen Raum in kleineren Orten auftretet?
Gutes. Naja, also das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Es ist für ganz viele Leute, die tanken da ganz viel Kraft. Es gibt manchmal so Klugscheißer, die meckern uns an und sagen, bei eurem Konzert in Chemnitz, da rufen ja alle Nazis raus, aber in dem Club sind ja gar keine Nazis. Oh ja, du schlaue Meier, Hals, Maul, ey. Es geht den Leuten nur nicht darum, dass in dem Club Nazis sind, sondern es ist für sie ein empowerndes Gefühl, mit anderen Leuten Nazis rausrufen zu können, weil das ein sicherer Ort ist und es gibt ihnen Kraft und man vergewissert sich, durch dieses Rufen, dass alle hier diese Meinung teilen und wenn es drauf ankommt, hoffentlich auch alle da sind. So sieht's aus und das ist auch völlig okay. Also dieses Krafttanken durch unsere Konzerte sehen wir ganz doll. Was wir darüber hinaus machen, in ganz vielen Städten laden wir immer so lokale Antifa-Gruppen ein. Und dann sitzen wir nachmittags mit denen und meistens hören wir einfach nur zu, was die zu erzählen haben. Und das ist denen auch ganz wichtig und es interessiert mich natürlich auch wirklich. Ich frage immer, wie läuft's, was läuft bei euch gut, was läuft schlecht? Und da erfährt man ganz viel, was man sonst so über die normale Presseberichterstattung gar nicht mitkriegt. Und dieser Austausch, der ist uns auch wirklich wichtig, weil wir sehen uns, natürlich sind wir vor allem Musiker, aber wir sind auch einfach politische Menschen, die das interessiert, was passiert und die da mitfiebern und die versuchen zu helfen einfach. Das ist das, so was wir als Band machen. Und die sind dann auch ganz oft, das kennen die gar nicht. Die sagen dann, wir hatten jetzt schon so oft irgendwie hier einen Infostand bei irgendeiner Band, aber dass eine Band uns Backstage einlädt und mit uns redet, das hatten wir noch nie. Und das ehrt uns, aber gleichzeitig denke ich, wie traurig ist denn das? Dann, warum macht das keine andere Band? Also so schwer ist es nicht, mal eine halbe Stunde, dann sagst du halt irgendein scheiß Interview ab, scheiß drauf, dann redet man einfach mal mit den Leuten, dann hört sich deren Sorgen an, das gibt denen ganz viel. Ja, sowas machen wir.
Wir haben gerade schon kurze Feine Sahne Fischfilet erwähnt und Monchi von der Band hat mal in einem Podcast gesagt, er würde auch einen jungen Nazi nicht per se von einem Konzert ausladen. Er würde ihm sinngemäß...
Ich schon.
Ja, das wäre meine Frage, genau. Er würde ihm ein Feine Sahne Bandshirt geben und sagen, du kommst nur damit rein, um quasi eine Tür zu öffnen für Jugendliche, die sich politisch anders orientieren. Du siehst es nicht so, sondern du würdest da eine klare rote Linie ziehen?
Ja, man muss das unterscheiden. Wenn ein gefestigter Nazi, ein echter Nazi zu einem Konzert von uns kommt, ja, dann gibt's auf die Schnauze und der fliegt raus. Ende der Durchsage, was da gibt's nichts zu diskutieren. Aber selbstverständlich, wenn irgend so ein Mitläufer uns schreibt oder mit uns redet, wenn wir den irgendwo treffen, ja, natürlich rede ich mit dem. Das sind ja, da fühle ich mich ja auch verantwortlich. Ne, aber ein überzeugter Neonazi, der gar nicht reden will, der sich gar nicht in eine Diskussion will, mit dem braucht man auch nicht reden. Das ist für mich ganz klar. Aber letztendlich ist, ich muss auch sagen, dass es schreiben immer so viele Witzbolde, auch Journalisten. Zwischen links und rechts gibt es ja gar keinen Unterschied. Es ist einfach der Unterschied. Ja, wirklich. Also
ja,
ganz knapp zusammengefasst, ja. Ich will, wenn da ein Nazi ist, ich will, dass der aufhört, Nazi zu sein. Ich will, dass der aufhört, Menschen mit einer anderen Hautfarbe totschlagen zu wollen. Sobald der sagt, ich mache das nicht mehr und sozusagen dieser Ideologie abschwört, ist alles gut. Dann kann der mein Nachbar sein, dann grill ich mit dem, kein Ding. Ich habe ja nichts gegen ihn als Mensch, sondern diese Ideologie. Und die kann er jederzeit ablegen. Aber ein Nazi will jemanden totschlagen oder vergasen wegen seiner Hautfarbe oder wegen seiner Religion. Und gut, eine Religion kann man vielleicht ablegen, aber jemand kann seine Hautfarbe, die ist einfach so. Und das ist der Unterschied. Ein Nazi wird nie aufhören, irgendwen zu hassen, weil er anders aussieht. Aber jeder Nazi kann aufhören zu hassen, wenn er das denn mit sich in sich hinkriegt, wenn man irgendeinen Prozess in Gang setzt. Und das ist der Unterschied. Ich gehe gern mit jedem Ex-Nazi grillen, wenn er dieser Ideologie wirklich abgeschworen hat.
Ja.
Und das ist alles. Ne, die Leute denken immer, dieser Kampf gegen rechts, ne, ihr wollt ja den. Ich will nur, dass die aufhören. Ich will aufhören, dass die aufhören, ein neues Drittes Reich zu wollen. Ich will aufhören, dass die fantasieren, wie sie alle Leute, wir schreiben, dass sie mich an der Laterne aufhängen. Dann ist alles gut. Das ist der Unterschied. Die können sich ändern. Die Leute, die sie hassen, sozusagen, die hassen sie aus anderen Gründen, die nicht veränderbar sind.
Wir kommen nochmal zurück zur Band. Fans von ZSK wissen, eure Bandgeschichte hatte nach 10 Jahren, nämlich 2007, erstmal ein Ende. Ihr wolltet die Bühne eigentlich hinter euch lassen und 4 Jahre später gab es dann doch das Comeback. Inwiefern hat euch diese Pause kreativ beflügelt oder euch die Möglichkeit gegeben, euch nochmal neu zu erfinden?
Es waren ganz schlimme 4 Jahre, das sage ich dir gleich. Nee, also wir hatten da auch viel zu tun. Wir waren auch wirklich total durch mit der Band und wir wollten auch nicht nochmal. Aber es hat uns alles extrem gut getan, weil das Album, was dann kam, nachdem wir uns wieder zusammengefunden haben, ist bis heute unser beliebtestes und super bestverkauftestes Album. Alle lieben das. Herz für die Sache war das damals. Und das war für uns plötzlich ein Riesenschritt auf in die viel größeren Clubs, viel größere Festivals und so. Und ich bin wahnsinnig froh, dass die Fans uns gezwungen haben, weiterzumachen. Weil das war wirklich nur deswegen, weil wir, es hat nie aufgehört. Wir haben über die Jahre immer weiter Post und Briefe und so bekommen von Leuten, die uns angefleht haben, dass wir noch eine Tour machen, damit sie uns nochmal sehen können und so. Und dann haben wir es gemacht, weil diese Nachfrage so doll da war. Und es war eine extrem gute Entscheidung. Nur deshalb sitze ich hier heute. Und ich liebe jeden Tag, den wir mit der Band machen. Ich habe es ja gerade erzählt, wir waren gerade in Athen ein Wochenende. Wir erleben so tolle Abenteuer. Ich sehe das alles als Riesenprivileg. Wir sind uns total bewusst, dass wir ein unfassbares Glück haben. Wie viele Hunderttausende oder noch mehr Musiker und Musikerinnen da draußen würden sich sowas so sehr wünschen, das, was wir machen. Und wir wissen, wir haben unfassbar Glück, dass wir das tun können. Und ich liebe jeden Tag daran sehr.
Du hast ja vorhin auch schon den bekanntesten Song von dem Album Herz für die Sache erwähnt. Weltbekannt, der Song Antifaschista. Spielst du den immer noch gern? Hast du da so eine spezielle Verbindung zu?
Ja, ich spiele den sehr gern. Ich wurde auch gerade letzte Woche in einem Interview gefragt, ob mir der Song nicht so zum Hals raushängt, ne? Aber überhaupt nicht. Das ist der abgefahrenste Moment beim Konzert, weil wirklich alle da durchdrehen, so maximal. Und ich finde das super. Ich finde das total schön zu sehen, wie bei allen die Augen leuchten und alle diesen Song einfach total abfeiern. Und es ist eben nicht ein Song über Fußball oder nackte Frauen, sondern es ist auch ein Song, der ein bisschen was an Message hat. Das ist schon einfach schön, ne? Es ist nicht, dass wir diesen Zufallshit über Alkohol geschrieben haben, den jetzt alle toll finden, sondern es ist was mit Substanz und dann kann ich damit echt extrem gut leben. Es gibt ja so Bands, die haben irgendwie so einen Hit, der ihnen zum Hals raushängt, für den sie sich vielleicht auch schämen irgendwie. Mhm. Aber nee, nicht der. Da gibt's andere Songs, wo ich manchmal froh bin, dass wir den auf einer Tour mal nicht in der Setlist haben, weil der mich schon nervt.
Ja. Was würdest du sagen, wo willst du als Musiker, wo wollt ihr als Band noch hin? Worauf können sich die Fans von ZSK noch freuen?
An die Spitze der Charts. nö, also ich bin einfach froh, wenn wir noch ein paar Jahre so weitermachen können. Das ist wundervoll. Ich plane jeden Tag irgendwie das nächste Abenteuer für uns. Nächstes Jahr kommt schon das nächste Album und solange die Leute noch Bock haben und zu unseren Shows kommen, kommen wir auch noch. Und wir haben eine gute Zeit zusammen, wir tanken Energie und wir freuen uns über jede einzelne Person, die da ist. Einfach, was für ein Glück, dass wir das tun können. Es ist wunderschön.
Hast du Sorge, nach so einer Großveranstaltung wie in Brandenburg in ein Loch zu fallen, wenn jetzt beispielsweise die AfD vielleicht doch über 30% erreichen sollte? Hast du da Mittel und Wege, dass sich das nicht zu sehr runterreißt?
Wir betäuben unseren Kummer mit Alkohol. Nee, also ganz ehrlich, es fragen mich ganz oft Leute, wie wir das mental alles schaffen und ob wir Angst haben. Keine Ahnung, sowas interessiert mich nicht. Ich lasse sowas eigentlich nicht so an mich ran. Also ich verstehe, ich habe manchmal so Momente, wo ich denke, im Deutschen gibt es da keinen guten Begriff für. Ich kenne es nur im Englischen, ist es the weight of the world. Also dieses, auch ein Unterschied zwischen Nazis und schlauen Linken. Nazis haben ein ganz gutes Leben, weil ihnen die Welt scheißegal ist. Ne? Mhm. Da sitzt ein Nazi und denkt, oder ich schlage die Zeitung aus und lese wieder 120 Menschen im Mittelmeer draufgegangen. Das packt mich, das macht mich fertig, das macht mich traurig und wütend. Der Nazi liest das und denkt, super, gefällt mir und isst weiter seine Bockwurst. Und ich glaube deshalb natürlich, als jemand, der so einen dollen Gerechtigkeitssinn hat und sehr empathisch ist, was ich sehr bin, für solche Menschen ist die Welt noch viel schlimmer, weil so viel Schlimmes passiert. Gleichzeitig denke ich immer, ja, ich pack das und wir bleiben weiter dran und ich lasse mich da eigentlich nie entmutigen. Ich denke einfach schon immer an die nächste Sache. An dem Tag, wenn wir in Potsdam den letzten Akkord gespielt haben, plane ich schon die nächsten Konzerte für die Bundestagswahl im Kopf. So läuft's. Und ich werde nie aufhören, das zu tun, was wir tun.
Und damit nähern wir uns dem Ende. Wir geben zum Abschluss unseren Gästen immer die Möglichkeit, Initiativen, Projekte, Menschen, MusikerInnen oder AutorInnen vorzustellen, die ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass sich diese Gesellschaft zum Besseren entwickelt. Das heißt, deine Werbeanzeige. Und du darfst jetzt gleich nach dem Jingle Werbung machen für tolle Initiativen, Menschen, was auch immer dir einfällt. Und wir werden die natürlich auch alle in unseren Shownotes verlinken.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
So, ich mache mega Werbung und zwar natürlich für den Bundesverband Mobile Beratung. Wissen nämlich ganz viele Leute nicht, das macht mich immer fertig. Es gibt in jedem Bundesland eine Stelle, die jedem Menschen in Deutschland hilft, wenn es Probleme mit Nazis gibt. Und auf der Website vom Bundesverband Mobile Beratung kann man auf Kontakt klicken oder vor Ort oder so heißt das. Und dann kann man in jedem Bundesland schauen, wer kann mir da helfen. Ganz viele Leute wissen überhaupt nicht, dass vom Staat finanziert einem da tolle Leute helfen können. Also wenn ihr Ärger habt mit Nazis, das geht von mein Nachbar hisst eine Reichskriegsfahne im Garten bis hin zu in mein Haus ist ein Tursteinerladen eingezogen oder ich werde von Nazis bedroht, gibt es den Bundesverband Mobile Beratung. Das sind tolle Leute, die da jedem sehr kompetent helfen können. Kann ich nur sehr empfehlen.
Vielen, vielen Dank. Ja, Joshi, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch mega viel Spaß, Tausende von Leuten bei der Großveranstaltung in Brandenburg und freue mich aufs nächste Album nächstes Jahr. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für das super nette Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Das war die erste Folge nach der Sommerpause von Ganz schön laut. In 14 Tagen kommt die nächste Folge. Lest unsere Beiträge auf vetomec.de oder schaut mal bei Instagram vorbei und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.